Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Herzlich willkommen beim Podcast Aufnahmebereit. Mein Name ist Juri Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und mein heutiger Gast ist der renommierte Autor und Journalist Paul Lendwey. Paul Lendwey muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, er ist so etwas wie das National Treasure unseres Landes geworden. Er ist selber aus Ungarn über Polen nach Österreich geflohen vor vielen Jahren und hat hier eine beeindruckende Karriere hingelegt. Er war lange Zeit der Leiter des Osteuropa-Studios im ORF und bis heute moderiert er die Sendung Europa-Studio. Er ist der Verfasser zahlreicher Bücher.
Und nicht zahlreicher, 20.
Das ist fast mehr als zahlreich, oder? Würde ich sagen, 20. Also er ist der Verfasser sehr, sehr vieler Bücher, sehr vieler lesenswerter Bücher, muss man sagen. Und das Neueste ist im Schollnay Verlag erschienen und trägt den überaus spannenden Titel Über die Heuchelei. Und darüber und auch noch über viele andere Themen wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Herr Professor Lendwey.
Danke schön, für die Einladung.
Dass Sie heute mein Gast sind, ich freue mich sehr. Ja, ich habe Sie einerseits eingeladen, weil ich Ihre scharfsichtigen Analysen sehr schätze und weil man von Ihnen mit Blick auf Außen- wie auch Innenpolitik unglaublich viel lernen kann. Ich habe Sie aber auch eingeladen, und das ist der übergeordneten Thematik dieses Podcasts geschuldet, weil Sie ja selbst die allererste Fluchtbewegung, die Österreich in der Zweiten Republik zu bewältigen hatte, selber mitgemacht haben, kann man sagen. Das war zum Zeitpunkt des Volksaufstandes 1956 in Ungarn, als in diesen beiden Jahren 56, 57 insgesamt etwa 200.000 Ungarinnen und Ungarn über Österreich, das Tor zum Westen, entweder hierzulande geflohen sind oder weitergewandert sind in andere westliche Länder. Und auch sie selber haben diesen Weg hinter sich gebracht. Und ich beginne bewusst mit dieser persönlichen Geschichte, auch weil es für mich einen persönlichen Anknüpfungspunkt gibt. Ich bin nämlich im burgenländischen Seewinkel, unweit der Brücke von Andau, wo ja etwa 70.000 dieser Flüchtlinge angekommen sind, aufgewachsen. Und dieses Geschehnis hat die Region sehr geprägt und war mir von Beginn an in meiner Kinder- und Jugend immer sehr nahe. Jetzt sind Sie einer der bekanntesten damaligen Ungarn-Flüchtlinge, aber bei weitem nicht der Einzige. Wie haben Sie die Zeit damals in Erinnerung und vor allem auch die Zeit, die erste Zeit in Österreich, die Zeit des Ankommens, der Orientierung und der Aufnahme hierzulande?
Also das ist eine lange Geschichte. Vielleicht soll man zuerst betonen, dass ich nicht mit der Anführungszeichen Masse gekommen bin. Ich war Journalist, ich war in Gefängnis, in Internierungslager. Ich war 3 Jahre, habe ich Berufsverbot gehabt. Und da habe ich knapp vor der Revolution meine erste Anstellung wieder bekommen. Und dann wurde ich eingeladen nach Polen. Und ich bin aus Polen über Prag nach Wien geflogen bin. Man wollte mich zuerst zurückschicken nach Budapest, aber ich habe trotzdem beschlossen, ich versuche es, es ist gelungen, und bin dann in Wien angekommen am 4. Februar 1957, ohne Verwandten, ohne Freunde und vielleicht auch ohne eine funktionsfähige Sprache. Und dann bin ich hier geblieben. Ich habe zweimal versucht, nach Kanada und nach Amerika auszuwandern, aber ich habe immer meine Lebenserfahrungen geschildert, auch dass ich an sogenannten Sozialismus geglaubt habe und Parteimitglied war. Und deshalb haben sie mich Gott sei Dank beide Male abgewiesen.
Gott sei Dank für Österreich.
Sodass ich schon Freundinnen gehabt habe. Ich bin Gott sei Dank in Österreich geblieben und am 28. September 1959 vorzeitig die Staatsbürgerschaft im Staatsinteresse bekommen habe. Wäre ich ein Läufer oder Schwimmer gewesen, dann wahrscheinlich viel schneller bis zum heutigen Tag. Sportler bekommen viel schneller als normale Sterbliche. Und dann habe ich hier angefangen zu arbeiten mit tatkräftiger Hilfe von Wienerinnen und versuchte dann in zwei Sprachen meinen Weg zu machen und habe unter Pseudonyme geschrieben, die natürlich die Leser nicht wussten, nur die ungarischen Behörden, und versuchte meine Eltern aus Ungarn zu holen. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter war 9-mal zurückgewiesen. Jedenfalls, ich habe dann hier von Anfang an als Journalist gearbeitet. Zuerst habe ich Radio-Rundfunknachrichten gehört und Auslandskorrespondenten weitererzählt, was in Ungarn passiert. Aber dann habe ich schon von Anfang an auch versucht, Studien zu schreiben, und ich bin sehr stolz darauf, dass Hannah Arendt in ihrem großen Buch über den Totalitarismus auch meine Studie über Ungarn zitiert hat. Und dann habe ich hier in Österreich für verschiedene Zeitungen gearbeitet, für niedrige Honorare und unter anderem auch für die Presse, jahrelang, zuerst unter einem Pseudonym, später unter dem eigenen Namen, und auch für andere Zeitungen. Und auch ab 1960 wurde ich dann Korrespondent der größten Wirtschaftszeitung der Welt, der Financial Times in London. Ich habe angefangen, über die Skiunfälle britischer Touristen zu berichten. Habe ich 4 Pfund monatlich bekommen. Ich habe das aufgebaut in 22 Jahren. Und dann bin ich zu ORF gekommen, als Chef der Osteuropa-Redaktion, später als Intendant der Kurzwelle, und habe inzwischen dann angefangen, auch Bücher zu schreiben. Und so machte ich meinen Weg hier in Österreich.
Es klingt alles so leicht, wenn Sie es nacherzählen. Ich vermute, es war zwischendurch alles andere als leicht.
Es ist natürlich das Schlimmste für einen Flüchtling, vor allem für einen Intellektuellen, ist die Erniedrigung. Also was heute berichtet wird über Ukrainerinnen, eine Ärztin oder eine Wissenschaftlerin, die glücklich sein soll, dass sie abwaschen kann, dann verstehe ich. Ich war auch wahrscheinlich voll von, nicht Hass, aber doch Ressentiments gegenüber Leuten, die eigentlich sehr wenig über Osteuropa gewusst haben, aber sie mussten berichten, und ich habe dann die Fakten geliefert, wobei ich gut verdient habe, weil ich habe für mehrere Journalisten gearbeitet habe, und das war eine Konjunktur. In der Geschichte der Flüchtlinge, der Migranten, spielen die Wellen der politischen Konjunkturen eine große Rolle. Das heißt, wenn eine Krise ist, dann reden sie über Ungarn-Flüchtlinge, heute über Ukraine-Flüchtlinge. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, wenn man aus einem Land flüchtet, wo gekämpft wird, oder wenn man aus Syrien, Afghanistan oder irgendwo herkommt, um in der Hoffnung, besser zu leben, ohne etwas über das Land zu wissen. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen Flüchtlingen vor Gewalt oder die eben, wie seit Jahrhunderten, ein besseres Leben haben wollen. Und es ist natürlich so, dass es gibt dann ein Konkurrenzneid, nicht? Je besser sie befähigt sind, umso mehr bedrohen sie die Stellungen im Lande selbst. Das ist alles sehr, sehr komplex, wirkt in mehreren Richtungen. Und sehr viel hängt davon ab, ob sie jung sind, also sehr jung sind. Sie müssen nicht älter als 16, 15 Jahre alt sein, um eine Sprache wirklich akzentfrei lernen zu können. Das haben Sie gesehen bei Henry Kissinger, der Geschichte gemacht hat, und das sehen Sie bei vielen anderen. Und das ist etwas, was man immer mit sich trägt, sozusagen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Leute erkennbar sind. Und das ist eben dann die Bindestrich Österreicher, nicht? Dann sagt man immer aus Ungarn oder aus Polen gebürtige oder etc. etc.
Wobei diese Bindestrich-Identitäten, die Sie jetzt angesprochen haben, mir kommt vor, im angloamerikanischen Raum hat sich das stärker durchgesetzt und wird auch akzeptiert, dass man beides sein kann, dass man quasi das Herkunftsland nicht vollständig zurücklassen oder negieren muss, sondern das auch selbstbewusst als Teil der Identität weiterträgt, aber auch Amerikaner ist. Hierzulande ist mein Eindruck, es wird schon stärker eingefordert, das Bekenntnis zu einer nationalen Identität, was vielleicht auch darin abgebildet ist, dass ja der Erwerb der Doppelstaatsbürgerschaft zunehmend schwieriger wird, obwohl es der Lebensrealität immer mehr Menschen auf der Welt entspricht, diese multiplen Zugehörigkeiten, diese
Mehrfachzugehörigkeiten. Es ist schwierig. Ich muss Ihnen sagen, ich betrachte die Staatsbürgerschaft etwas sehr Heiliges. Als wenn man an der Grenze aussteigen musste, es war so erniedrigend. Ich habe meine zweite Frau eine Engländerin und eine englische Schauspielerin, die hier lebte, mit einem anderen Journalisten, und dann habe ich sie verführt und da haben wir geheiratet und waren wir 40 Jahre zusammen. Und ich musste immer aussteigen und zeigen, dass ich genug Geld habe, nach Wien zurückzukommen. Und es ist schon etwas, wenn man eine Staatsbürgerschaft bekommt und wenn man sich zum Land bekennt. Wichtig ist, dass man sich zum Land bekennt. Und da glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig, dass man integriert wird und sich akklimatisiert und sich an die Sitten und Gesetzen eines Landes hält. Ich weiß nicht, das ist immer hängt vom Erfolg ab. Nicht? Sie haben so unglaubliche Karrieren in Amerika. Nicht? Wenn wir Trump vergessen, war das ein Land doch ein offenes Land. Und da haben sie in der Filmindustrie, in Hollywood, Wissenschaft, unglaubliche Karrieren von Ungarn, von Polen und von Italienern natürlich. Und das ist ganz natürlich, weil das ganze Land ist. Und hier leben sie in einem Land, wo erst nach 1945, nach unglaublichen Blutvergießen und Katastrophen, nach 7 Jahren unter einer Diktatur, und 4 Jahren vorher schon unter einer anderen, nicht so mörderischen, dass sich die Leute zu einer österreichischen Nation bekannt haben. Ich habe in meinen Büchern das auch geschildert, und wie diese, sagen wir, zur Nation, sich zur österreichischen Nation zu bekennen und sich nicht als Deutsch oder ein Zweig des Deutschtums zu betrachten, wie ungeheuer schnell das dann später ab den 60er Jahren gegangen ist, so dass heute die Freiheitliche Partei sich als Heimatpartei bezeichnet. Eine Partei, die früher ja die Sammelbecken der Deutschnationalen war. Gut, also in dieser Frage auch der Flüchtlinge und Anerkennung spielt, wie der Titel meines neuen Buches, die Heuchelei, eine ganz große Rolle. Wenn sie erfolgreich sind, sind sie anerkannt. Ich habe sogar daran gedacht, einmal in einer Kolumne im Standard darüber zu schreiben, habe das dann nicht getan, klugerweise, über Netrebko, der ja vor Jahren und Jahren österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, fast hat man sie hingeworfen, zugeworfen und sich nicht die Mühe nimmt, 5 Sätze auf Deutsch zu sprechen. Und ich finde zum Beispiel diese Sachen eigentlich nicht sehr richtig. Meine eigene Frau, meine dritte Frau, ist eine ungarische Verlegerin, eine Universitätsabsolventin, Magistra. Und trotzdem, nach 10 Jahren, 11 Jahren, musste sie eine Prüfung ablegen und so weiter und so weiter. Und das dauerte sehr, sehr lang. Und es ist natürlich auch eine Prüfung der Bürokratie und der Bereitwilligkeit eines Landes, sich einzustellen. Magistrat 35, glaube ich, in Wien, ist seit Jahren und Jahren unterbesetzt, nicht? Und es ist schon eine große Sache, wenn man überhaupt telefonisch eine Auskunft bekommt. Also die ganze Problematik ist komplex und es gibt keine einfachen Lösungen.
Sie haben jetzt schon über die Heuchelei Ihr neues Buch angesprochen. Und da gibt es ja gerade, wie Sie richtig sagen, im Bereich Migration sehr viele Heucheleien, würde ich sagen, über Jahre und Jahrzehnte getragen. Sehr viel Doppelmoral auch. Das eine, was Sie jetzt skizziert haben, gewissen Personen, wenn sie prominenten Status haben beispielsweise, denen gesteht man zu, dass sie quasi gar kein Deutsch lernen, auch über längere Zeit nicht, dass sie sofort die Staatsbürgerschaft oder sehr rasch erhalten. Fußballer und Opernsänger sind immer meine Lieblingsbeispiele dafür. Andere aber, der Durchschnittsmigrant, der muss sich da schon viel mehr abmühen. Wir sehen das ja auch in der Wertigkeit von Sprachen hier in einer öffentlichen Universität. Ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren hier sind und kein einziges Wort Deutsch gelernt haben, wo aber niemand sagen würde, ihr seid nicht integriert, weil sie verständigen sich auf Englisch, sie sind hochqualifizierte Expats aus dem globalen Norden. Da gibt es niemanden, der fordert, dass diese Person einen Deutschkurs oder einen Wertekurs besuchen muss. Andererseits aber gibt es sehr viele Kinder, Jugendliche, die gerade in Wien auch zweisprachig aufwachsen, mit Türkisch oder Arabisch oder PKS als zweite Sprache. Das wird aber selten als Ressource gesehen. Da sagt man nicht, das ist ja toll, in einer globalisierten Welt eine zweite Sprache akzentfrei zu sprechen, kann ja nur ein Vorteil sein. Im Gegenteil, da haben wir gerade eine Art Backlash. Ruth Wodak sagt auch, diese Verwirklichung des Retrotopia, in Niederösterreich ist das gerade sehr en vogue, dass man sogar verbietet, in den Pausen in der Schule eine andere Sprache als Deutsch zu sprechen, was auch gegen die Evidenz der Linguistik und generell der Wissenschaft
was ist. Die Professoren oder qualifizierte Experten mit englischer Sprache betrifft, erinnere ich mich immer, ich war in Berlin, wir haben den runden Geburtstag eines sehr berühmten amerikanischen Politologen, Schriftstellers, Melvin Lasky, gefeiert und seine Frau hat organisiert auch eine Rundreise für die Gäste in Berlin. Und da kam ein junger Mann und hat sich vorgestellt, den griechischen Namen, und hat gesagt, ich schlage vor, sprechen wir die gemeinsame Sprache, schlechtes Englisch. Und das ist natürlich ein Pidgin oder schlechtes Englisch. Ich weiß, weil ich habe mit einer sogenannten Upper-Class-Engländerin aufgewachsen, die Schichten in der Sprache. Und das ist es natürlich. Und überall, auch jene, die die Amerikaner oder die Vereinigten Staaten hassen, versuchen, Englisch zu sprechen. Oder die Zivilisation wird natürlich geprägt. Und die Franzosen führen einen verlorenen Krieg, um das Französisch die französische Sprache zu retten. Das stimmt. Und das sehen Sie überall. In meiner Nähe, also fast neben meinem Haus, wo ich wohne, ist ein neues, kleines Geschäft. Und da steht open and closed. Und Sie haben geschrieben close. Und ich habe dann gewarnt, wenn Sie schon das auf Englisch schreiben, dann sollen Sie richtig schreiben. Aber es ist, ja, das ist so. Andererseits, ich würde sagen, es ist sehr viele sogenannte Migrantenkinder dann, die eben durch die Familie verhindert werden, dass sie integriert werden, weil sie zu Hause sozusagen zurückgezogen werden in die Sprache. Und da braucht man eine, sagen wir, doppelte Kraft zu lernen. Nicht? Da sehen wir, was zum Beispiel die österreichische Justizministerin im Alter von 10 Jahren gekommen, Alma Sadic, nicht? Und sie hat selber erlebt und erzählt, was sie durchgemacht hat. Aber das ist auch schon interessant, nicht? Oder das Glück, wäre unser Bundespräsident nicht in Wien, sondern irgendwo in der Nähe des Plattensees während der Flucht der Eltern in Ungarn oder irgendwo geboren, dann könnte er nicht Bundespräsident werden, nicht? So ist er ein Tiroler geworden, weil ihre Eltern dort sich angesiedelt haben, nicht? Und für sie, das habe ich in meinem früheren Buch über die vielgeprüfte Österreich beschrieben, eigentlich ist das großartig, dass ein Bundespräsident durch den Zufall Bundespräsident geworden ist, nicht? Und das spricht natürlich für das Land. Und er ist, wird auch von den Tiroler sehr stolz akzeptiert, nicht? Und, aber für ihn gilt auch, was Otti Schenk, einer der berühmtesten österreichischen Schauspieler, Regisseure im Metropolitan einmal gesagt hat, wenn man ihn abschlachten würde, würde man keinen Tropfen deutschen Blutes finden, weil er kommt aus einer jüdischen und italienischen Familie. So überlebte er als Kind. Und es gilt, nicht? Also das heißt, der sogenannte Blutverwandtschaft, nicht? Der Bundespräsident hat russische und estnische Vorfahren.
Das, was Sie jetzt skizziert haben, ist ja im Grunde die Tatsache, dass die Vorstellung einer absoluten ethnischen Homogenität in Österreich ohnehin nie gegeben war. Und vor allem die Zweite Republik, wie kaum eine andere, ganz stark geprägt war vom Beitrag vieler Menschen, die aus dem Ausland gekommen sind, die auf unterschiedlichen Ebenen, ob das jetzt Politik war, wie Sie skizziert haben, ganz stark auch in der Wirtschaft natürlich, der Arbeitsmarkt wird getragen von migrantischen Arbeitskräften, dazu beigetragen haben, dass Österreich heute das Land ist, das es ist. Ich glaube auch, bis zu einem gewissen Grad ist ja eigentlich der Beitrag von Migration zum Wohlstand dieses Landes eine absolute Normalität geworden. Sie haben es selber gesagt, sogar bis an der Spitze unseres Staates kann man das nachvollziehen. Etwa 25% aller in Österreich lebenden Menschen haben sogenannten Migrationshintergrund, ist eigentlich gar keine Ausnahme mehr. Das ist das eine. Und das andere aber, und deshalb interessiert es mich mit Blick auf Fragen der Heuchelei, haben wir einen unglaublich aufgeladenen Diskurs, schon seit Jahren und Jahrzehnten, der uns suggerieren möchte, wir waren oder sind gerade noch ethnisch homogen, wir müssen es mit allen Mitteln verteidigen, wir müssen eine Festung Österreich bauen, wir alle haben eine reine, tatsächlich auch von einer gewissen problematischen Blut- und Bodenrhetorik gedrängten Identität, die es zu verteidigen gilt, die aber, wie Sie jetzt skizziert haben, eigentlich von Beginn an ein Mythos war und die in der Familie existiert hat. Wie aber geht dieser ganz große Widerspruch, den ich da festhalten würde, nämlich einerseits die Realität des Landes und andererseits dieser aufgeladene, hochemotionalisierte Migrationsdiskurs, die Rhetorik auf politischer Ebene?
Es ist nur, es ist eigentlich auch, hat mehrere Schichten. Man sieht das nicht nur in Österreich, aber hier auch. Es war schon vor Jahrzehnten so. Auch in der, im Mythos der Monarchie, dass die angesiedelten Tschechen aus Böhmen oder Mähren wurden dann die ärgsten Täter manchmal während des Zweiten Weltkrieges, um sich zu beweisen. Und sogar die Namen haben sie getragen. Und dass die Schicht, die schon hier angesiedelt ist, will nicht neue Schichten haben. Das heißt, die Freiheitliche Partei hat zum Beispiel eine gewisse Unterstützung gehabt nach bewussten Werbeversuchen bei den hier angesiedelten serbischstämmigen Österreicher. Und eine der wichtigsten freiheitlichen Spitzenfunktionäre, der nach dem Skandal mit der Ibiza-Video Gudenus demissionieren musste als Klubobmann, seine Frau kommt aus einer serbischen Familie in Bosnien und hat dort auch nach orthodoxen Sitte geheiratet. Also, und dann ist, da sehen Sie auch, wie die nationalen Leidenschaften bei Fußballmatch, zum Beispiel in Wien, zwischen Kroaten und Serben oder Albaner und Serben. Ich habe dasselbe erlebt, weil ich war ein sogenannter Jugoslawien-Experte, das heißt, ich habe in meinem ersten großen Buch Eagles in Covers, der Rote Balkan, auf Englisch habe ich das geschrieben, über Nationalismus geschrieben. Und das sieht man auch hier. Und wenn ich geredet habe im ORF über das, dann waren viele serbische, selbststämmigen Österreicher, die irritiert waren mit mir, dass ich über die Albaner gesprochen habe oder Kroaten und so weiter. Also es gibt nicht nur sozusagen generationsbedingte Österreicher, die Fremden ablehnen, sondern es gibt auch hier schon angesiedelten, oder sehr viele Österreicher und Österreicher mit Migrationshintergrund, die das ablehnen, dass andere kommen. Es kam einmal ein amerikanischer Universitätsprofessor, hat mich besucht, kroatische Herkunft, und er hat gesagt, er hat im Telefonbuch eine ganze Reihe von ähnlichen Namen gesehen und alle angerufen, ob sie Verwandte sind. Und 90% der Leute waren ganz empört, dass sie wollen mit ihm nichts zu tun haben. Also das heißt, es gibt keine unschuldigen, entschuldigen Menschen oder Generationen oder Nationen. Und hier wird auch natürlich, Festung ist hier ein Nonsens, wenn man an Österreich denkt und an die Entwicklung in Österreich. Aber wenn man daran denkt, dass es kommen Leute, viele Menschen, die nicht einmal in ihrer Muttersprache schreiben, Analphabeten sind, und die müssen hier sich ansiedeln, lernen, integrieren. Oder zum Beispiel, wenn sie nehmen, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, das gibt es auch, nicht? Also dazu brauchen sie doppelte und dreifache Anstrengungen im Bildungswesen. Dazu müssen sie die Lehrerinnen und Lehrer besser bezahlen und ausbilden. Dazu müssen sie auch Übersetzer und Dolmetscher haben. Also es ist ein kompliziertes Vorhaben und dauert sehr, sehr lange. Schauen Sie an England. Ich war 22 Jahre Korrespondent der Financial Times, habe eine englische Frau gehabt und kenne das Land. Nie dort gelebt, aber ganz gut. Und kenne ich das Land. Und schauen Sie, das wäre unmöglich noch vor 10, 20 Jahren, dass ein Inder Ministerpräsident Großbritannien ist. Dass der Innenminister war, ein sehr scharfer Gegner der Zuwanderung, auch aus Indien, nicht? Also, es ist eine ganz, ganz einzigartige Situation. Gleichzeitig haben sie in Amerika Freiheit, Gleichheit, Befreiung und heute eine ganz, ganz nicht Aufsehen, sondern abstoßende Entwicklung, dass ein Hochstapler, das bereit ist, alles zu verkaufen, nur dass er überlebt, zum zweiten Mal Bundespräsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden können. Also das heißt, damit will ich nicht Österreich sozusagen jetzt freizusprechen, nur zu zeigen, dass das wird auch selbst in Amerika eine wichtige Frage bei der Wahl sein, ob weiterhin zigtausend Südamerikaner über Mexiko nach Österreich kommen, nach den Vereinigten Staaten kommen. Also damit ist das nicht Verharmlosung, nur will ich zeigen die Dimensionen des Problems. Und es ist auch hier natürlich so, und nichts ist einfacher, als feindliche Gefühle zu wecken, Neid zu wecken. Und das passiert natürlich. Also es passiert gegenüber jedem, nicht? Es kann nur dann politisch Fremdenfeindlichkeit bekämpft werden, wenn man dafür etwas tut. Also Rhetorik genügt nicht.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, das finde ich sehr spannend, weil Sie haben jetzt aufgedröselt, dass es sehr, sehr viele Herausforderungen gibt beim Thema Migration und Integration. Das Ganze sehr facettenreich ist, wie Sie sagen. Und dass es eigentlich dringend Lösungen, Lösungsansätze braucht. Gewählt wird aber zumindest mit Blick auf Österreich jene Partei, die, und das sagen sämtliche empirische Befunde, eigentlich keine Lösungen bietet, sondern das Problem nur für sich zu instrumentalisieren weiß. Und das seit vielen Jahrzehnten, wie wir wissen. Also jeder, der ein wenig eine Ahnung hat von Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Österreich oder einfach nur vom gesellschaftlichen Zusammenleben, weiß, dass Festung Österreich nicht nur eine Chimäre ist, sondern gefährlich wäre, wenn wir das umsetzen würden. Und dennoch scheint das ja im politischen Diskurs zu verfangen. Wir wissen, aktuell ist die FPÖ für die kommenden Nationalratswahlen die mit Abstand stärkste Kraft. Und sie ist es immer wieder. Und auch die Rückschläge, die sie dann bei Regierungsbeteiligung zu verzeichnen hat, die werden immer kürzer, die Abstände, die Erholungsphasen, die gehen immer sehr schnell wieder nach oben. Warum ist das so? Warum verfängt dieses Thema Migration so gut? Warum lässt sich das so gut instrumentalisieren? Gerade aber, weil man keine Lösungen anbietet, sondern dadurch eigentlich das Problem nur am Köcheln hält. Ich glaube, Orban ist auch ein gutes internationales Beispiel.
Also es ist natürlich nicht nur der Erfolg einer Partei, sondern der Niedergang der anderen. Also eine Partei wird dadurch bevorzugt, dass die anderen Parteien sozusagen sich abgewirtschaftet haben, dass sie keine Lösungen für brennende Fragen gefunden haben. Und dann kommt man drauf, dass der Kompromiss ist wirklich, wie ein großer deutscher Soziologe sagte, die größte Erfindung, der Mensch eine der größten Erfindungen ist, dass die Menschen einander nicht bekämpfen. Bruno Kreisky hat gesagt, dass die Sozialpartnerschaft ist ein sublimierter Klassenkampf ist beim grünen Tisch. Und Österreich hat davon profitiert, dass die zwei großen Parteien die Fehler aus der Vergangenheit gesehen und gezogen haben, die Konsequenzen daraus. Und da besteht eine Gefahr, dass man das immer wieder bei der nächsten Generation vergisst. Das ist eben der Kurzgedächtnis der Wähler und der Menschen und was der französische Soziologe und Psychiater Le Bon schon vor mehr als 100 Jahren gesagt hat, dass man kann die Menschen sehr leicht durch Schlagworte irreführen. Und das sehen Sie zum Beispiel Fridays, Bewegung, wenn sie sich anschnellen und die in der Früh den Verkehr behindern, dann es ist unabhängig davon, ob sie gebürtige Österreicher sind, Tourist sind oder eingewandert, wenn sie nicht weiter können, zu spät kommen zur Arbeit oder ins Spital, nicht? Das ist ein wahnsinnige Sachen von kleinen Gruppen, die in Wirklichkeit der Gegenteil erreichen. Leider, das ist genauso wie die Samstag-Demonstrationen in Wien. Man muss wissen, wo man fahren kann und nicht. Und das sind natürlich auch die Gegensätze innerhalb einer komplexen Gesellschaft. Und das kann man ausnützen und da kann man punkten. Man kann nur hoffen, dass à la longue, auf lange Frist, das nicht gelingen wird. Und ja, das ist die einzige Partei, die dieses Thema ausnützt. Früher anders und heute ist die Fremdenfeindlichkeit. Das ist eine Tradition und eine bewährte Methode. Gleichzeitig, ich habe das gesagt, vor 4 Jahren habe ich einen Herzinfarkt gehabt und im Fernsehen habe ich gesagt, dass abgesehen vom Primar, schon damals waren alle aus dem Ausland. Ein Iraker und so weiter. Nicht nur die Krankenschwester, sondern die Röntgenaufnahmen gemacht haben und so weiter. Und dann habe ich ein offizielles Telegramm bekommen in Dank der Angestellten des AKH. Und heute ist es natürlich noch stärker, wenn sie irgendwo sind, nicht? Also das ist eine gesellschaftliche Entwicklung mit Wellen und mit einem hohen Preis dafür. Und das ist es ist einfach so, man kann eine Gesellschaft auch nicht überbelasten. Und das kommt dann, wenn man zahlen muss, wenn die Leute nicht arbeiten können oder dürfen, und dann passieren Dinge und die kommen aus einer ganz anderen Gesellschaft, auch was die Frauenmorde betrifft. Natürlich muss man das analysieren, dass wer sind und so weiter. Natürlich sind das nicht die Ausländer, aber es ist auch sofort hat Wirkungen, wenn es sich herausstellt, dass es ein Afghane ist da, Prostituierten umbringt, nicht? Also es ist etwas, was eine Gesellschaft immer wieder auf die Probe stellt. Und zum Beispiel ist das sehr wichtig, dass es gibt Parteien, wo genug Frauen sind und wo auch sogar ihren Namen kann man absehen, Migranten sind aus Polen oder aus der Ukraine und so weiter, nicht? Und Abgeordnete.
Jetzt ist ein Teil der Heuchelei ja auch, kommt mir vor, im Bereich Migration damit verbunden, dass dieser Bereich von unglaublich vielen Halbwahrheiten, ich möchte gar sagen Lügen, bestimmt ist. Da würde ich fast gar keine Partei im politischen Spektrum ausnehmen. Wir wissen, dass es sehr einfach ist, verknappt oder verkürzt Argumente darzustellen, unterkomplex zu argumentieren. Beispielsweise neben der ethnischen Herkunft von Tätern gibt es auch noch andere Themen, die reinkommen. Oder auch ein gutes Beispiel, das Sie erwähnt haben, einerseits Asylwerbende durften lange Zeit nicht arbeiten, jetzt aber die absolute Gegenbewegung, sie sollen verpflichtet werden zur freiwilligen Arbeit. Was ja auch zu Ende gedacht etwas heuchlerisch ist, weil man könnte sagen, erster Schritt wäre mal, den Arbeitsmarktzugang zu erleichtern. Warum meinen Sie, ist dieses politische Spiel so einfach beim Thema Migration? Und daran angeschlossen vielleicht noch eine zweite Frage, weil Sie sehr gut jetzt dargelegt haben, dass das natürlich auch mit sich verändernden, pluralistischer werdenden Gesellschaften einhergeht. Die sind ein Faktum und die kommen auch mit neuen Herausforderungen, für die es Lösungen braucht. Die Gegenbewegung sehen wir derzeit deutlich auch in Deutschland, zuletzt in dieser Korrektivrecherche, wo große Remigrationspläne, also Deportationspläne aufgedeckt wurden der AfD und anderen dann beteiligten Personen. Wo meinen Sie, dass das schon auch eines jener Themen ist, an der sich sehr gut auch dieser Kampf gegen eine offene, gegen eine pluralistische Gesellschaft aufmachen lässt?
Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil in Deutschland ist das in erster Linie in Ostdeutschland in einem Teil der Fremdherrschaft ausgeliefert wurde. Das heißt, nach Papierform sollten dort sehr starke Demokraten leben und im Gegenteil. Und Sie können auch sehen, die Haltung zu russischen Expansionismus und Imperialismus, das hat den extremen Linke, sogenannte, und der extremen Rechte, beide Verständnis für diese Politik verkünden. Und da spielt natürlich auch ein Faktor, eine große Rolle, dass im Osten war auch keine Tradition, mit dem Migranten zusammenzuleben, wie zum Beispiel in Westdeutschland, wo die Türken gekommen sind. Nicht? Man hat Arbeitskräfte geholt und Menschen sind gekommen, wie es so schön heißt. Und Generationen wuchsen auf, nicht? Die waren nicht Gastarbeiter, sondern Fremdarbeiter. Und, aber es war doch mehr Zusammenleben als in Ostdeutschland. Wobei man sagen muss, dass diese AfD, extreme Partei, in Teilen rechtsextrem, sagte man, ob halboffiziell oder offiziell, auch in Westdeutschland stärker wird. Aber am stärksten sind die in den drei Bundesländern, wo noch heuer Wahlen stattfinden werden. Und ja, das ist einfach so, dass ich würde das gerne sehen. Wissen Sie, einmal hat man ein Buch geschrieben, und den Verfasser hat man auch Bettauer, glaube ich, umgebracht, Stadt ohne Juden, damals, als fast vorahnend, was passieren wird. Stadt ohne Migranten, wenn sie morgen wirklich alle zurückschicken, könnten sie hier alles sperren. Was die möchten, die Leute von dieser Gruppe aus, dass die Menschen, die jetzt erste Generation, Migranten der ersten Generation oder Flüchtlinge, dass sie hier arbeiten und dann um 17 Uhr oder 18 Uhr verschwinden und keine Kinder haben. Und dann kommen sie wieder um 8 Uhr arbeiten bis zu 16 Uhr oder 17 Uhr, dann geht alles in Ordnung. Wenn man aber Schule gehen muss, wenn man Ärzte braucht, wenn man Medikamente braucht, Sozialversicherung, das alles kommt dann nachher, nicht? Also das ist aber natürlich eine Belastung jener, die arbeiten, und spielt natürlich eine große Rolle. Und vergessen Sie nicht die Verarmung. Ich denke immer daran, wenn Sie im Sex in der U-Bahn fahren, da sehen Sie U6 einen Querschnitt der Bevölkerung in Österreich. Und wenn Sie ein ältere Pensionisten und Pensionistin sind und dort sitzen und hören Sie alle die Fremdsprachen oder laut, wie die Leute miteinander reden, das weckt vielleicht Ressentiments, vielleicht Angst und so weiter. Ich bin noch heute so, dass meine Frau laut Ungarisch spricht. Ich sage, um Gottes Willen, nicht so laut. Man soll nicht auffallen. Es ist schlimm auch, wenn man betrunken ist und mit niederösterreichischen Dingen gesagt. Aber es ist etwas, was wahrscheinlich alles weckt. Angst, Neid, Hass, alle diese Gefühle sind da. Und das ist natürlich auch nicht einfach. Das muss man sehen. Sie dürfen auch nicht nur vom Standpunkt der Migranten sehen, sondern vom Standpunkt der Gesellschaft und der Menschen. Und dann kommt etwas und dann kommen Dinge zum Vorschein, die schlummern in einer Person. Und das hat man gesehen während der Nazizeit, das hat man gesehen in reinster Form und man sieht das natürlich auch heute, nicht? Und das ist ein Problem, das eigentlich jede Gesellschaft belastet und es gibt keine perfekte oder allgemein gültige Lösungen. Aber dazu braucht man, dass man zumindest offen die Dinge bespricht. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, gegen auch die Heuchelei und die Fälschungen in der Politik zu kämpfen. Mit Argumenten und Hinweisen, was passiert, wenn man eben diese Politik vorgibt.
Ich möchte zum Abschluss noch, nämlich das, was Sie sagen, es gilt natürlich gegen Heuchelei in allen Dimensionen, wo sie anzutreffen ist, auch aufzutreten. Ne? Nämlich nicht nur als jemand, der politisch aktiv ist, sondern auch in der Gesamtgesellschaft, aus der Zivilgesellschaft kommend, als Bürgerin, als Bürger auch einzufordern, eine Politik, die nicht auf Heuchelei gebaut ist, sondern die erstens mal den Fakten treu bleibt. Das alleine scheint mir in Zeiten wie diesen immer mehr in Frage gestellt. Also bei vielen Themen wirkt es immer schwieriger, dass wir uns auf grundlegende Fakten einigen können, wovon wir denn überhaupt sprechen. Eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Aber das nächste natürlich auch, und da bin ich wahrscheinlich als Migrationsforscherin ein wenig ein gebranntes Kind, so sehr man auch aufgeladenen Diskursen und Halbwahrheiten, Mythen, beispielsweise über Migration, die Fakten gegenüberstellt, die verfangen halt nicht so gut wie die Emotionen. Die Emotionen, die kommen dorthin, wo es die Fakten nie hinschaffen. Was würden Sie da ableiten, auch aus Ihrer jahrelangen Erfahrung heraus? Wie kann man damit umgehen, um nicht dann selber aber dieses Spiel der Populisten mitzuspielen?
Also ich kann nur Nietzsche zitieren, der einmal geschrieben hat, nicht dann ist es selten oder schwer, die Wahrheit zu sagen, wenn das gefährlich ist, sondern wenn das langweilig ist. Und das ist das Problem, dass man muss gegen die Langweiligkeit der schönen Phrasen kämpfen. Und man muss eben darauf hinweisen, dass unser Gesundheitssystem, unser Verkehrssystem zusammenbrechen würde, unsere Wirtschaft, wenn wir nicht Zufuhr hätten. Das war so früher auch und heute auch. Und das muss man darstellen. Das ist die Kunst der Politik, Lösungen aufzuzeigen und vor allem keine Angst haben, sondern offensiv handeln und nicht das Thema zu verdecken, geschweige denn mit den Extremisten gemeinsame Sache zu machen. Und das gilt auch für die Außenpolitik im Allgemeinen, für den Kampf gegen die Diktaturen, dass man nicht gemeinsame Sache mit den Diktaturen macht oder mit jenen, die den Weg von Autokratie zu Diktatur gehen werden. Und dazu braucht man auch Argumente, eben die Fakten, das zu erklären. Immer wieder. Anders geht das nicht. Es gibt keine schnelle Lösungen und Schnellschüsse. Und man kann auch nicht predigen, das soll man in der Kirche machen. Aber man soll mit Argumenten kämpfen, dass was in diesem Land passieren würde, wenn so und so an die Macht käme oder diese Politik wäre die Devise. Und das zeigt, dass ohne Kompromisse, ohne Verständnis für die anderen, keine zivilisierte Gesellschaft auf die Dauer wirken kann. Und wenn man sieht zum Beispiel, was passierte und was passiert in den letzten 13 Jahren in Ungarn, die Festung, die manche hier eben von der FPÖ als Beispiel hinstellen und weist, wie dort die besten Leute kaltgestellt werden und die fähigsten jungen Menschen viermal, dreimal so viele als 1956 die Zahl der Flüchtlinge war, ins Ausland gehen. Auch bei uns eine Rekordzahl an Einwanderer oder Gastarbeiter aus Ungarn zählen wir heute. Und nicht nur aus Ungarn, aber wir sehen das. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass man auch im eigenen Land die Dinge klarstellt. Das ist keine Kampagnenaufgabe während der Wahlen, es ist eine ständige Aufgabe der Wissenschaft und der Bildung. Aber dazu muss man richtige Leute auch an die Spitze der Ministerien stellen. Und sonst kann man das nicht. Also nicht nur guter Wille braucht man, sondern auch Kompetenz.
Herr Professor Lendwald, ich glaube, das sollten wir uns für die nächsten Monate zu Herzen nehmen, dieses Plädoyer zum Ende für Fakten und für Kompetenz, die ja, glaube ich, deutlich vorhanden ist, auch in Österreich. Und die muss aber auch zum Zug kommen dürfen, neben all der Emotionalisierung, die herrscht. Ich sage immer, es ist gut und richtig, dass auch Emotionen da sein dürfen, bei diesem, wie Sie richtig gesagt haben, Thema, das auch Angst oder Befremden auslösen kann. Aber gleichzeitig gilt es immer, den Boden der Empirie außer Frage zu stellen, weil sonst wissen wir ja gar nicht mehr, was ist das Gemeinsame, worüber wir sprechen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich für dieses Gespräch genommen haben und für Ihren Rundumschlag in der österreichischen Innenpolitik und darüber hinaus. Ihr Buch über die Heuchelei ist ganz frisch erschienen. Ich kann es euch allen sehr ans Herz legen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal bei Aufnahmebereit wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt. Podcastwerkstatt.